Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hat ein neues Institut gegründet. Es wird sich in Greifswald befinden. Sein Name ist Helmholtz-Institut für One Health und dessen Gründungsdirektor ist Fabian Lehnderz. Der wiederum hat vorher die Arbeitsgruppe Epidemiologie hochpathogener Mikroorganismen am Robert-Koch-Institut geleitet und da bekomme ich schon Schweißausbrüche, wenn ich nur den Namen höre. Hallo, Herr Lehnderz.
Ja, hallo.
Epidemiologie hochpathogener Mikroorganismen, das klingt sehr fies und ich kriege dieser Tage schon Grusel, wenn ich in vollen Bus einsteige. Wie arbeitet man mit solchen Erregern? Haben Sie Nerven aus Stahl?
Nö, ich habe einen Mundschutz und Handschuhe und weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ich denke, diese Dinge klingen immer wesentlich gruseliger, als sie in der Realität sind, wenn man eben weiß, womit man umgeht. Ja, also ich glaube, da gibt's Berufe, die wesentlich gefährlicher sind als das, was wir machen.
Sie wissen, wie Sie sich zu benehmen haben. Wie haben Sie sich denn zu benehmen, wenn Sie im Labor mit solchen Erregern arbeiten?
Naja, im Labor gibt's ja sehr strenge Richtlinien, mit welchem Erreger darf man unter welcher Sicherheitsstufe arbeiten. Wenn wir diagnostische Proben haben, das heißt eine Probe, wo wir noch gar nicht wissen, was ist da drin, dann fällt das auch in eine bestimmte Kategorie. Das wird dann in so sogenannten Werkbänken, also das sind so Glaskästen, wo man nur seine Hände reinsteckt und dann ist da so ein Luftstrom, der verhindert, dass irgendein Erreger überhaupt rauskommt. Also das ist alles schon sehr gut gesichert. Da müssen wir als Mitarbeiter, Mitarbeiterin keine Angst haben.
Und wenn der Erreger sich auf die Hand setzt?
Wenn der Erreger sich auf die Hand setzt, dann landet er auf dem Handschuh, der dann säuberlich ausgezogen wird. Ach, diese Gummihandschuh-Dinger, wo man,
ja. Verstehe. Wie oft kommen denn solche diagnostischen Proben da an?
Naja, wir arbeiten sehr viel auch, wie wir sagen, im Feld. Das heißt, mein Team geht selber dorthin, wo das Risiko der Entstehung von neuen Zoonosen am größten ist. Das heißt, wir arbeiten viel in den tropischen Regionen und da sind dauernd irgendwelche Doktorantinnen und Mitarbeiter von mir vor Ort und arbeiten mit unseren afrikanischen Partnern in unserem Fall engstens zusammen. Das heißt, es sind immer gemischte Teams, die dann da je nach Thema Menschen untersuchen, Tiere fangen, Umweltuntersuchungen machen. Also da ist das Spektrum sehr breit.
Sie hatten 2014, waren Sie in Westafrika, haben da Ebola untersucht und Sie haben sogar, habe ich gelesen, den Baum gefunden, auf dem die Fledermaus gewohnt hat, von der das Virus ausgegangen war. Wie schaffen Sie das, so tief ins Detail zu gehen? Also wie ist da der Weg, den Sie gegangen sind?
Ja, also erstens, ich glaube, das ist schon eine Leistung, einen Baum berühmt gemacht zu haben. Es gibt ja relativ wenig berühmte Bäume auf dieser Welt, aber einer davon, der hat es mir zu verdanken. Also im Endeffekt ist es ja so ein bisschen, ich sage immer, wie eine Schnitzeljagd oder Detektivarbeit. Ja, also wir wussten, es ist Ebola aufgetreten bei Menschen im Süden von Guinea in diesem Fall und sind dann dorthin und haben eben versucht herauszufinden, wie hat sich denn Patient Null infiziert, also der Erste in dieser Infektkette. Und das macht man dann, indem man eben möglichst breit versucht, die Szenarien einzuengen. Wir haben erst Wildtiere gemonitort, also geguckt, gibt es einen Ausbruch unter den größeren Wildtieren, die dort im südlichen Guinea noch vorkommen. Also gerade Schimpansen, aber auch so Waldantilopen sind bekannt dafür, dass sie auch Opfer von Ebola werden. Dann gibt es Epidemien unter diesen Tieren. Dann liegen jede Menge tote Tiere im Wald rum. Die Leute gehen in den Wald, finden frisch tote Tiere, denken sich, Mensch, super, Kugel gespart und nehmen diese Tiere mit nach Hause. Und so geht klassischerweise so eine Ebola-Epidemie zum Beispiel im Kongo-Becken, wo es häufiger auftritt, vor sich. Ja, so geht das los. Und das heißt, wir haben diese Wildtierpopulation gemonitort. Die sah aber ganz, ganz gut aus. Da konnten wir keine großen Verluste feststellen. Und dann haben uns diese lokalen Behörden eben auch gesagt, dass sie jetzt wüssten, wer Patient Null war, also eben der Erste in der Effektkette und wo dieser Mensch gelebt hat. Und dann sind wir dahin und haben dann zusammen mit der Bevölkerung uns eben angeschaut, was könnte denn passiert sein? Interessanterweise war dieser Patient Null ein kleiner Junge und gar nicht irgendwie so der Bushmeat-Jäger, was man sich so vorstellt, irgendjemand, der in den Wald zieht, sondern ein 2 Jahre alter Junge. Und der hat eben in so einem großen hohlen Baum gespielt, mit seinen Kumpels zusammen natürlich. Ah. Und in diesem hohlen Baum war auch eine große Kolonie Fledermäuse. Und das ist dann so eben eine sehr unnatürliche Nähe und ein großes Risiko. Und so ist wahrscheinlich der Erreger dann von Fledermaus auf diesen armen kleinen Jungen übergesprungen. Der ist gestorben, hat seine Schwester infiziert, seine Mutter. Also in dem Dorf, das ist schon dann sehr, sehr traurig anzuschauen und ergreift einen sehr. Da standen dann irgendwie ein Drittel aller Hütten waren dann leer.
Wie lange hat das gedauert, diesen Baum zu finden?
Das war erstaunlich schnell. Das darf man gar nicht sagen, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, bei anderen Zoonosen herauszufinden, was passiert ist. Aber wir waren insgesamt 2 Wochen in diesem einen Dorf. Aber es war natürlich auch ein sehr gut einzugrenzendes Szenario. Es war klar, wer ist Patient Null? Und dann kann man eben gucken, was hat diese Person gemacht, wo hat sie sich aufgehalten? Und dann ist es natürlich wesentlich leichter, als wenn sie diesen Patienten Null eben nicht haben, wie es meistens der Fall ist, wenn wir an HIV denken, wenn wir an SARS-CoV-2 denken und so weiter. Da hat man diesen Patienten Null ja nicht.
Das heißt, nachzugucken, wie es zu SARS-CoV-2 gekommen ist, ist sinnlos, weil man Patienten Null nicht hat?
Nein, das ist nie sinnlos. Die Szenarien werden nur immer unschärfer. Ja, also es ist natürlich äußerst wichtig zu wissen, welche, wahrscheinlich eine Fledermausart, trägt das Vorläufervirus zum SARS-CoV-2. Und dann kann man sich nämlich anschauen, wo lebt diese Fledermaus? Ist das zum Beispiel ein Kulturfolger? Das heißt, kommt in Ställen oder in menschlichen Gegenden, in menschlichen Behausungen vor? Und gibt es dort mögliche Kontaktpunkte? Oder ist es eine Art, die dann in Höhlen lebt? Die Höhlen werden oft genutzt, zum Beispiel zum Abbau von Guano, also der Fledermaus-Guano, so wie wir das von der Pinguinenkacke kennen. Mhm. Ja. Wird abgebaut und als Dünger auf die Felder gebracht. Da gehen die Leute mit ihren großen Schaufeln und Flipflops rein und sind hochexponiert den verschiedensten Exkrementen gegenüber. Ja, das heißt, man kann dann natürlich sagen, was ist wahrscheinlich passiert? Und dann kann man schauen, sind das Dinge, die man abstellen kann? Ja, dass man sagt, man darf diesen Guano nicht mehr abbauen oder man sagt, man muss die Ställe von irgendwelchen Tieren, die dort gehalten werden, besser vor den freilebenden Wildtieren schützen, dass da weniger Kontaktmöglichkeiten entstehen. Da kann man natürlich dann schon was machen, um das Risiko dieser Ereignisse zu reduzieren. Und deswegen ist es wichtig, herauszufinden, was passiert ist.
Ausschließen lässt sich das aber doch nicht. Ich meine, wenn man dann nach Guinea guckt und da liegt gerade irgendwie ja frisch Essen im Wald.
Nö, das ausschließen können wir es nicht. Und wir werden auch nie behaupten können, dass wir es geschafft haben, auch nicht mal regional die Zoonose zu verhindern. Wir können nur das Risiko reduzieren, da wo wir eben gute Daten haben, da wo wir auch einen guten Ansatzpunkt gefunden haben in humanen Verhalten, in ganz einfachen Dingen, wie vielleicht, wie baut man seine Häuser, wie hebt man sein Essen auf, wann fegt man die Hütte aus und so weiter. Ja, also da muss man auch realistisch sein, aber das Risiko zu reduzieren ist ja schon mal ein sehr hehres Ziel, würde ich sagen.
Wie reduzieren Sie denn eigentlich, wenn Sie dann im Feld arbeiten, das Risiko, sich selbst zu infizieren? Sie können nicht den ganzen Tag im Schutzanzug in Guinea rumlaufen, oder?
Nein, das wäre ja ganz schrecklich. Was würden die Leute denn denken? Weil ja, die stehen ja nicht im Schutzanzug da, ja. Also wie gesagt, das Risiko, erstaunlicherweise, dass Zoonosen auf Menschen übertreten, ist ja relativ gering. Deswegen sehen wir ja im Verhältnis dazu, wie viele es von diesen möglichen zoonotischen Erregern gibt, ja relativ selten die Übertragung. Wenn sie dann passiert, dann ist es natürlich eine Riesenkatastrophe. Aber es ist schon eher ein seltenes Ereignis, dass es so einen Erreger dann schafft, sich in der humanen Population wirklich festzusetzen, weltweit zu verbreiten und so weiter. Also da sind viele sogenannte Artenbarrieren, die da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das heißt, wir sind jetzt nicht leichtsinnig im Feld. Natürlich, wenn wir, sagen wir mal, eine Autopsie machen an einem Tier, was wir tot gefunden haben, da schützen wir uns schon richtig mit Vollschutzanzug und so weiter. Aber wenn wir jetzt im Dorf sind und, sagen wir mal, mit den Leuten reden, Interviews machen oder zusammen mit unseren afrikanischen Partnern dann Nagetiere fangen und beproben oder Fledermäuse, da hat man Handschuhe an, da hat man Mundschutz an, aber da muss man jetzt nicht wie so ein Marsmännchen durchs Dorf flitzen.
Warum sind das eigentlich so oft Fledermäuse? Aber gefühlt sind es immer wieder Fledermäuse. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, was ich hier erzähle, ne?
Ja, also es wird viel über die Fledermäuse gesprochen und da muss man aufpassen, dass man auch fair bleibt den Tieren gegenüber. Die Fledermäuse sind unglaublich artenreich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, pro Art trägt jede Spezies mit sich so ein Set an Mikroorganismen, wo drunter auch Krankheitserreger sein können, mit sich rum, dann ist natürlich die Vielfalt bei einer artenreichen Gattung ja jetzt wesentlich größer als bei irgendeiner, ich weiß es nicht, was kann man da nehmen? Die Schweinearten sind jetzt nicht so viele zum Beispiel, ja. Also das ist ein Faktor. Und der andere Faktor ist, dass die Tiere auch durchaus gute Kontaktpunkte zu Menschen haben. Wie gesagt, Höhlen, Kulturfolger. Aber man muss sehr, sehr aufpassen. Also da gibt es verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass sie ein interessantes Reservoir sind. Ja, mehr so, ja. Wobei ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass diese, gerade die Fledermäuse, aber auch die Flughunde, wesentlich nützlicher für uns Menschen sind, als dass sie uns Schaden bringen. Ach. Also die sind ganz, ganz wichtig, auch im Sinne von Krankheitsverhinderung, weil sie fressen tonnenweise Insekten, Mücken und so weiter. Es gibt Berichte, dass dort, wo die Fledermäuse ausgestorben sind, weil irgendwelche Gifte versprüht worden sind und so weiter, dann auf einmal Malaria-Epidemien hochkommen. Ja, das heißt, also diese Ecosystem Services, also diese Leistungen, die wir kriegen von den Fledermäusen und den Flughunden, sind unglaublich wichtig. Das heißt, bloß nicht irgendwie jetzt daran denken, wir töten einfach die Fledermäuse und die Flughunde und dann haben wir keine Zoonosen mehr. Das wäre absoluter Quatsch und überhaupt nicht produktiv.
Sie sagten, wahrscheinlich war SARS-CoV-2 auch eine Fledermaus. Sie waren ja in Wuhan, um zu gucken, woher es gekommen ist. Wie dicht sind Sie rangekommen?
Ja, also kurze Korrektur. Ich war persönlich nicht in Wuhan. Ich war Teil des Teams, aber ich war bei diesen ganzen Meetings von hier aus dabei.
Okay.
Und das Team hat ja, also der Zweck dieser Mission war es, herauszufinden, was man bis jetzt weiß und dann die nächsten Schritte für die Forschung zu identifizieren, die dann eben notwendig sind, um die Szenarien besser einzugrenzen. Das war also wirklich eigentlich eher so eine Bestandsaufnahme. Das wurde in der Presse und auch leider teilweise in der Politik oft falsch dargestellt. Keiner hat je erwartet, dass ein Team 2 Wochen nach Wuhan fliegt und mit schlüssigen Ergebnissen wiederkommt. Das kann gar nicht sein, ja. Also insofern sind wir nicht irgendwo nah dran gekommen. Wir haben, ich denke, schon interessante Ergebnisse liefern können, die uns erlauben, die Szenarien etwas besser zu entwickeln, als das vorher der Fall war. Aber im Prinzip haben wir ein Riesen-Puzzle vor uns. Ein Puzzle mit, sagen wir mal, 5000 Teilen und davon sind irgendwie 10 Teile da. Das heißt, da muss wirklich einfach noch geforscht werden, aus verschiedensten Blickwinkeln. Da muss sowohl auf der möglichen Reservoirseite geforscht werden, in welcher Fledermausart kommt denn nun wirklich das Virus vor, wo lebt die, wie ich eingangs sagte, wo könnten Kontaktpunkte zwischen diesem Tier, Zwischenwirten und dem Menschen wiederum sein oder direkt zum Menschen. Diese ganzen Fragen sind noch offen. Auch auf der Humanseite kommt man vielleicht ein bisschen näher an den möglichen Patienten Null heran. Das wäre natürlich wichtig. Aber das ist natürlich auch unglaublich schwierig bei einem Virus, was man ja oft mit sich rumträgt, ohne dass man es gar nicht weiß. Das ist jetzt nicht wie bei Ebola, wo man eindeutige Symptome zeigt, wenn man das Virus hat. Ja, da können sie natürlich leichter durch Fragen rückwärts gehen in der Infektkette. Das schaffen sie beim Coronavirus kaum. Das heißt nicht, dass man das nicht machen sollte, aber das heißt, dass es unglaublich schwierig wird und wir garantiert nie ein wasserdichtes Szenario haben werden. Wir werden immer nur wahrscheinlichere und weniger wahrscheinliche Szenarien haben. Und das ist etwas, womit die Leute auch sehr schwer umgehen können. Das ist nicht so einfach.
Das heißt, wir werden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag die Laborthese zu hören kriegen.
Die werden wir, ja, die wird bei uns bleiben. Weil stellen Sie sich vor, wenn man ein gutes chinesisches Forscherteam findet nun oder ein kambodschanisches oder vietnamesisches oder ich glaube schon, dass es irgendwo aus dem südostasiatischen Raum stammt. Aber ob das nun China war oder 3 Meter links oder rechts von der Grenze, ist mir erstens total Wurst und zweitens ist vielleicht auch nicht wirklich relevant. Ja, auf jeden Fall, wenn man dann weiß, dass der natürliche Wirt Fledermausart X ist zum Beispiel, dann kann man da gute Szenarien entwickeln. Aber es heißt ja nicht, dass irgendein Forscher, Forscherin diese Fledermaus auch schon mal eingefangen hatte und im Labor dann etwas passiert ist. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Aber ausschließen kann man das nicht. Und das ist etwas, was nicht so leicht zu vermitteln ist.
Warum glauben Sie, dass es aus dem südostasiatischen Raum kommt?
Das beruht darauf, dass die nächsten Verwandten, also sagen wir mal Tante, Onkel und Vetter von diesem Vorläufervirus, in Fledermäusen gefunden wurde, die eben aus diesem Raum stammen. Ja, das heißt, so das ist so der einzige einigermaßen solide geografische Anker.
Warum eigentlich sind solche Zoonosen, also ne, das Überspringen von Tiererregern auf den Menschen, warum sind das so seltene Ereignisse? Wir hängen doch den ganzen Tag mit Tieren rum.
Ja, also es müssen ganz viele, ich würde jetzt einfach sagen, dumme Zufälle, ungünstige Zufälle miteinander kombiniert werden. Ja, also so ein Erreger ganz, ganz vereinfacht jetzt, hat ja mehrere Hürden, die er schaffen muss, um uns Menschen zu infizieren. Ja, das heißt, A, muss der Kontakt entstehen. Ja, und über die intakte Haut infizieren uns die allerwenigsten Erreger. Ja, der heißt, er muss irgendwo in den Rachenraum kommen oder in eine Wunde kommen oder so etwas. Ja.
Wenn der Hund mich ableckt?
Wenn der Hund ihre intakte Haut ableckt, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass er schafft, sie irgendwie zu infizieren. Ja, genau.
Aber manchmal leckt er auch durch mein Gesicht.
Ja, aber Ihr Hund ist ja ein relativ steril gehaltenes Lebewesen, was bei ihm irgendwo auf dem Sofa liegt und jetzt auch gut durchgecheckt ist. Ja, also hätte Ihr Hund die Tollwut, würde er sein Verhalten ändern und sie beißen. Und dann wäre das ein zoonotisches Ereignis ganz schlimmer Natur. Dann müssten Sie ganz, ganz schnell zum Arzt und sich impfen lassen und behandeln lassen. Und das ist ein langwieriges Prozedere. Also Sie hätten dann noch eine Chance, aber es ist nicht so einfach. Ne? Das heißt, es ist ja nicht jedes Tier jetzt voller fieser Erreger, die uns die ganze Zeit infizieren wollen. Also, aber so wie wir mit unseren Tieren leben, das ist ja noch ein hygienisches Szenario, ein sehr kontrolliertes. Wenn Sie sich überlegen, wie die Leute in die Urwälder ziehen, um dort die sogenannte Bushmeat rauszuholen, also Fleisch von Affen und Nagetieren, Flughunden, auch Fledermäuse teilweise, verschiedenen Antilopenarten und die wildesten anderen Tiere. Die gehen mit ihrer langen Machete in den Wald, zerlegen die Tiere mit bloßen Händen. Da gibt's keine Veterinärkontrolle, ob das Tier nun gesund war oder so etwas. Und schneiden sich auch. Ja, also so zum Beispiel ist ja das HIV, der Erreger des AIDS, auf uns Menschen übergesprungen. Ne? Also die Leute sind in den Wald gegangen, haben Schimpansen gejagt, haben sich über eine Verletzung dann infiziert mit diesem Virus und dann gab es eine komplizierte Infektkette bei Menschen, weiß man nicht ganz genau wie, aber in den ersten Megacities damals in Kinshasa konnte das Virus dann sich an den Menschen gewöhnen im Prinzip und übertragbar werden von Mensch zu Mensch und ist dann mit Amerikanern nach USA rübergewandert und hat sich dort unbemerkt verbreitet. Ja, das waren dann viele Jahre, wo wir überhaupt nichts von dem Erreger wussten, bis er dann entdeckt wurde. Also das sind natürlich ganz andere Kaliber als Ihr Hund, der Sie mal vielleicht durchs Gesicht leckt.
Warum sind wir dem allem eigentlich so unzureichend nur gewachsen?
Also wir sind von Natur aus dem Ganzen relativ gut gewachsen, würde ich fast behaupten. Ja, weil, wie gesagt, so ein Erreger, der Kontakt allein ist nicht alles. Und wir haben ja auch noch ein total faszinierendes Immunsystem. Ja, also wenn dann so ein Erreger schafft, sie zu infizieren, dann kommt unser Immunsystem und kloppt auf den ein, damit er sich bloß nicht etabliert und bei uns vermehrt. Ja, und das schafft wirklich einen großen Teil weg dessen, was uns infizieren möchte. Dann gerade die Viren können sich ja nicht selbst vermehren. Die müssen unsere Zellen überzeugen, dann Viruspartikel herzustellen. Und die wehrt sich auch die Zelle. Die lässt nämlich nicht jedes Virus rein. Da muss so im Schlüssel-Schloss-Prinzip dann das Virus schaffen, unsere Zellen zu infizieren. Dann muss diese Virusteile müssen wieder zusammengebaut werden. Und dann müssen diese Virusteile auch noch eine Stelle in ihrem Körper kommen, wo sie den nächsten Menschen infizieren können. Ja, also das ist irgendwie natürlich Atemwege sind da ein toller Bereich, der Sexualtrakt, Bereich und also solche Stellen muss das Virus in einer gut genugen Kopienzahl überhaupt erreichen, wo das arme kleine Virus dann die Chance hat, den nächsten Menschen zu infizieren. Ganz viele dieser zoonotischen Übertragungen sind auch sogenannte Dead-End-Infektionen, also so Sackgassen-Infektionen. Da ist ein Mensch infiziert. Wir haben auch schon einen Menschen mit einem neuen HIV-Virus gefunden. Der hat es nie geschafft, irgendwelche anderen Menschen zu infizieren. Zum Glück natürlich. Das heißt, da sind ganz, ganz viele effiziente Barrieren. Wir sind also nicht so hilflos, allein von Natur aus. Und dann das andere ist, dass wir als Homo sapiens uns ja doch gut wehren können. Natürlich ist die Corona-Pandemie ein Riesenproblem, das will ich jetzt überhaupt nicht runterreden. Aber hätten wir die moderne Medizin und die Techniken mit rapider Impfstoffherstellung, rapiden Lernkurven, was bessere Behandlung angeht, dann sähe die Epidemie oder die Pandemie ganz anders aus. Also ich glaube, wir sind relativ wehrhaft für so einen Virus oder einen neuen Erreger.
Seit SARS-CoV-2 umso wehrhafter, ne? Haben Sie je damit gerechnet, dass wir so schnell Impfstoff herzustellen vermögen?
Also ich, das ist ja, man muss sagen, der Impfstoff war sehr schnell da und das ist wirklich eine ganz tolle Leistung der Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben und ja auch weiterhin machen. Das ist aber ja auch nicht so, dass diese Leute bei Null angefangen haben zu forschen, als es dann losging.
Ja, man hat es halt nur als Öffentlichkeit nicht gesehen, ja.
Ja, genau. Also das war halt, konnte dann schnell geswitcht werden von der ursprünglichen Zielstellung, ja, teilweise kam das ja aus der Krebstherapie und so weiter, auf eben diese Zielstellung. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, in der Forschung immer möglichst weit vorne zu sein und von verschiedensten Blickwinkeln sich vorzubereiten auf solche Szenarien.
Das Immunsystem schafft aber nicht alles rauszuschaffen. Wir schaffen es auch nicht, gegen alles Impfstoffe zu entwickeln. Warum eigentlich nicht? Die Mechanismen sind doch eigentlich klar, oder?
Ja, es kommt sehr auf den Erreger drauf an. Ja, also wenn Sie an HIV denken oder an Malaria, da gibt's ja jetzt erste Erfolge auch und so, aber ein Erreger ist nicht gleich dem anderen Erreger. Jeder Krankheitserreger hat seine speziellen Eigenschaften, die einen mutieren unglaublich schnell, so dass sie mit ihrem Impfstoff immer quasi hinterher rennen, ja. Also selbst bei Influenza haben wir keinen generischen Impfstoff, den man irgendwie einmal verabreicht und dann hat man für 10 Jahre Ruhe, sondern jedes Jahr kommt dann wieder neuer, ja. Und da arbeiten natürlich die Kolleginnen und Kollegen intensiv dran, dass man da mal etwas hat, was ein breiteres Spektrum abdeckt. Aber also, wie gesagt, das ist sehr schwer zu pauschalisieren. Und gerade komplexere Erreger, die dann die Parasiten bei Malaria, sind noch schwieriger in den Griff zu bekommen. Also das muss man differenziert betrachten. Aber insgesamt würde ich sagen, haben wir bei dem SARS-CoV-2 im Prinzip Glück gehabt, dass es sich, also wir haben in ganz vieler Hinsicht Pech gehabt, weil es eben ein Erreger ist, der sich sehr gut weiterverbreitet, ohne dass man es merkt. Der ist mit klassischen Maßnahmen nicht so leicht einzudämmen. Aber was die Impfstoffherstellung angeht, haben wir ja noch Glück gehabt. Stellen Sie sich vor, der hätte Eigenschaften wie das HIV. Dann hätten wir in 20 Jahren vielleicht noch keinen Impfstoff.
Gibt's das eigentlich auch andersrum? Also, wie heißt denn das dann? Homonosen? Also, dass wir Menschen die Tiere infizieren?
Ja, also Zoonosen sind per se so nicht direktional definiert.
Ah, okay.
Ja, das heißt, auch wenn wir ein Tier anstecken, heißt das Zoonose. Früher hieß das Anthropozoonose. Aber da keiner außer mir das aussprechen kann, wurde das vereinfacht in Zoonose. Und ich finde das auch richtig. Wir müssen ja nicht immer so anthropozentrisch denken. Also taxonomisch gesehen gehören wir natürlich mit zum Tierreich dazu. Wir sind sogar taxonomisch gesehen Menschenaffen. Ja. Ja? Also das heißt, warum reden wir immer nur über uns? Und auch da habe ich in meiner Vergangenheit durchaus wichtige Befunde schon erheben können. Zum Beispiel die Atemwegserkrankung und jetzt auch SARS-CoV-2. Wird natürlich auch auf Tiere übertragen. Und das kann einen großen Schaden bei bedrohten Tierarten, wie zum Beispiel den Menschenaffen, ja, eben hervorrufen. Und kann auch wiederum relevant für uns Menschen werden. Stellen Sie sich vor, wir infizieren jetzt Wildtiere mit diesem SARS-CoV-2. Das Virus setzt sich dann fest in einem Kreislauf zwischen Menschenaffen, anderen empfänglichen Spezies, die es dort gibt. Und wir haben das Virus relativ gut im Griff mit unseren Impfstoffen und so weiter. Und dann kommt es aus dem Tierreich, wo es fröhlich vor sich hin mutiert ist, zurück auf uns Menschen. Da haben wir natürlich dann ein sekundäres Reservoir geschaffen, beziehungsweise tertiäres Reservoir. Wir sind jetzt das sekundäre, riesengroße Reservoir. Ja? Das heißt, das muss man sowohl als aus Artenschutzsicht, aber auch wieder für uns Menschen mitdenken, dass wir versuchen sollten, die Tiere nicht mit unseren Erregern zu infizieren.
Ein Bekannter von mir, der reichlich Expertise hat, hat mir gesagt, eigentlich sei jedem, der sich auskennt, spätestens Anfang Januar 2020 klar gewesen, was da auf uns zukommt. War das bei Ihnen auch so?
Ja, ich denke, da gab es viele, die gesagt haben, oh shit, ja, also weil eben dieser Erreger genau die falschen Eigenschaften hat, ja. Sagen wir mal, die Leute sagen immer, was ist denn, wenn jetzt Ebola um die Welt ziehen würde? Ebola wird nicht um die Welt ziehen, weil Ebola viel zu schnell, viel zu eindeutige Symptome hervorruft. Da kriegen sie immer über Contact Tracing, also diese Rückverfolgung, können sie immer sagen, wer hat wen infiziert und dann die Leute eben dann isolieren und pflegen und so weiter. Ja, also ich sage nicht, dass es da keine schlimmen Epidemien gibt, aber das hängt natürlich auch am sehr schwachen Gesundheitssystem zusammen. Ne? Bei uns wird so ein Erreger nicht weit kommen. Aber so ein Erreger wie die SARS-CoV-2 mit seinem Covid-19 ist unglaublich schwierig zu kontrollieren, weil er macht in einer signifikanten Anzahl auch schwere Erkrankungen, aber verbreitet sich immer noch mit milden Erkrankungsbildern weiter, so dass wir diesen gefährlichen Mix haben. Denken Sie an HIV, ist ja auch so ein Teil, ja, das trägt man mit sich rum, infiziert Leute, ohne es zu wissen, und dann werden die schwer krank und sterben dran. Ja, das sind die richtig gefährlichen Erreger meiner Meinung nach und nicht die, die wir in den Horrorfilmen, irgendwelchen Outbreak-Filmen aus USA sehen. Das ist eigentlich, die haben eigentlich die falsche Wahl getroffen.
Tracing, dieses Contact Tracing, werden wir eigentlich irgendwann mal in der Lage sein, das selbst zu machen? Also, weil die Idealvorstellung wäre ja, ich scanne morgens irgendwie eine Ader mit meinem Smartphone ab und das Smartphone sagt, Achtung, du hast da einen pandemietauglichen Erreger in dir.
Also,
Eher nicht,
Also ja, mit dem Smartphone, da muss man noch. Es ist wirklich erstaunlich, was für technische Fortschritte gemacht werden. Ja, ich meine, wenn Sie sich vorstellen, vor ein paar Jahren noch, um so einen Erreger zu sequenzieren, ja, ein kleines Stückchen von dem Genom oder das Gesamtgenom, das war richtig großer Aufwand. Ja, also da, als ich Doktorand war, war das wirklich noch, da hat man sich überlegt, leisten wir uns das jetzt, 400 Basenpaare zu sequenzieren, ja, so ein kleines Stückchen von dem Genom. Inzwischen sehen die Sequenzierer, gibt es Sequenzierer, die sind so groß wie ein großer USB-Stick, ja, und damit kann man Vollgenome sequenzieren. Also wir haben mit unseren afrikanischen Partnern hier an der Elfenbeinküste, Burkina Faso und Zentralafrikanische Republik, als das mit dem Corona losging, ruckzuck denen diese Systeme geschickt, haben sie trainiert darin, auch diese Viren zu sequenzieren, dann die Sequenzen auszuwerten und hochzuladen auf die Plattform. Also das Wissen, wo welches Coronavirus jetzt sich neu entwickelt, ist ja unglaublich wichtig, auch für uns hier oben. Das heißt, da haben wir dann sofort mit unseren lokalen Partnern gesagt, das ist eine Technik, die müsst ihr jetzt unbedingt anwenden, und das machen die auch super, super gut. Und das heißt, da sind technische Fortschritte geschehen, mit dem man also kaum gerechnet hätte vor 20 Jahren oder 15 Jahren. Aber ob wir jetzt bald mit einem Smartphone dann uns einmal über die Hand fahren und wissen, was genau in unserem Körper gibt, ich glaube, das ist noch ein bisschen Science Fiction. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja auch überrascht, würde ich mich freuen.
Dieser USB-Stick-artige Sequenzer, wie füttere ich den? Kommt da Tropfen Blut rein oder muss das vorher irgendwie kompliziert aufgereinigt werden und irgendwas isoliert extrahiert werden, was ich dann da reinlade?
Ja, da kommen noch so zwei, drei andere kleine Maschinchen zu, ja, wo dann quasi das Genom isoliert wird, bevor das in dieses Gerät reingeht. Da laufen schon diese sogenannten PCR sagt ja auch inzwischen jedem was, Verfahren dann vorne weg. Ja, aber früher war so ein Sequenziergerät ein Teil, das kostet irgendwie mehr als ihr Haus und ihr Auto zusammen und braucht einen eigenen Raum für sich. Ja, und heutzutage steckt man sich das Ding in die Hosentasche und fliegt damit nach Afrika. Also das sind so die Fortschritte, die da geschehen.
Was ja eigentlich auch ganz nützlich wäre, wäre so ein globales Virenmonitoring oder so. Gibt es sowas?
Ja, also das gibt es in Ansätzen, dass man sich sagt, also verschiedene Dinge. Wir müssen besser verstehen, was ist die Diversität an Viren zum Beispiel da draußen, die wir jetzt noch nicht kennen. Was sind die nächsten Verwandten von den Viren, die wir schon kennen, um eben zu sagen, kann ich zum Beispiel Impfstoffe entwickeln oder Medikamente, die möglichst breit bestimmte Virengruppen abdecken. Das heißt, wenn jetzt dann ein der nächste Verwandte des bekannten pathogenen Virus auf uns überspringt, dass wir dann quasi mit den Tools, die wir entwickelt haben oder mit den Impfstoffen gleich da draufhauen können, damit das nicht zur Pandemie wird. Ja, so. Und da gibt es zum Beispiel das globale Virom-Projekt. Also da wird sowas versucht, möglichst viel zu sequenzieren. Was ich für relevant zusätzlich halte, ist so eine sogenannte Surveillance, das heißt eine Gesundheitsüberwachung, und zwar nicht nur hier bei uns, auch hier wichtig, sondern aber vor allem in den Gebieten, wo eben die Gesundheitsinfrastruktur extrem schwach aufgestellt ist und sehr selten Diagnostik passiert. Und das ist so das, was ein Teil auch dieses neuen Helmholtz-Institutes hier machen wird. Also es wird so die Hälfte unserer Aktivität wird dann in den Hochrisikogebieten sein, wo wir dann wirklich in den Dörfern mit den Leuten zusammen, die dort eben jagen gehen, die Tiere halten und so weiter, arbeiten und schauen, was macht die Leute krank, ganz platt gesagt. Und das schlüssig vor Ort diagnostizieren, nicht die Proben sammeln und dann Hightech hier irgendwo in Greifswald machen, sondern eben dann mit den lokalen Laboren eben Kapazitäten aufbauen, um neu auftretende Viren, aber auch die bekannten Viren zu detektieren. Also ich glaube, das ist sehr wichtig und das sollte auch longitudinal, also über viele Jahre hinweg jetzt passieren, dass man eben wie so kleine Gesundheitswetterstationen quasi um die ganze Welt verteilt hat, die einem sagen, hey, da passiert irgendwie gerade was Ungewöhnliches, jetzt mal Vorsicht.
Gibt es diese Wetterstationen? Also gibt es da einen Designvorschlag, einen Prototypen? Ist ja eher ein Prozess, aber...
Ja, also es gibt es für bestimmte Krankheitserreger, es gibt es relativ punktuell, gibt es das. Ich glaube, so wie wir das jetzt in Pilotprojekten in den letzten Jahren gemacht haben, dass wir wirklich mit dem breiten, quasi klinischen Blick dran gehen, das ist mir weniger bekannt. Und das ist auch das Neue mit dem Helmholtz-Institut für One Health, was wir jetzt systematisieren wollen, dass man wirklich sagt, wir sind jetzt nicht fokussiert auf Coronaviren oder Influenzaviren oder was man alles so kennt, sondern wir gucken uns an die Symptome. Ne? Also was macht die Leute krank? Wir machen eine gute Beschreibung des Krankheitsbildes. Wir sammeln entsprechende Proben von den Leuten. Die werden dann diagnostiziert, bis wir wissen, was diesen Menschen oder dieses Tier krank gemacht hat. Also wirklich quasi mit dem Blick eines Arztes. Wenn Sie zum Arzt gehen, wollen Sie auch wissen, was habe ich, ja? Und Sie sagen dem Arzt auch nicht, auch oder der Arzt wird Ihnen nicht sagen, ach, ich interessiere mich nur für Herpesviren, tut mir leid, Sie sind nicht interessant für mich. Ja? Sondern wir gehen da wirklich mit diesem breiten Blick dran, um nicht an den wirklich existierenden Problemen vorbeizuforschen.
Diesen breiten Blick einzunehmen, das erfordert aber doch dann am Ende unfassbar viel Personal, weil wir reden ja hier über 7,5 Milliarden Menschen, die wir irgendwie unter Beobachtung halten wollen, ohne sie unter zu scharfer Beobachtung zu halten.
Ja, also das so wird es natürlich leider nicht funktionieren, sondern wir können uns nur in Modellregionen bewegen. Ja, das heißt, wir haben unsere Fokusgebiete sowohl in den Tropen eben, das sind dann so zwei, drei Länder, wo wir das machen, auch nicht für das ganze Land. Ja, also man muss ja auch aufpassen, man redet immer von Afrika und hat irgendwie sowas wie Frankreich im Kopf. Afrika ist ja ein Riesenkontinent, da muss man mal auf die Karte gucken. Ne? Also in bestimmten Ländern haben wir unsere Zielregionen, wo wir wissen, da ist das Szenario eben dort, dass enge Mensch-Tier-Kontakte, viele Umweltveränderungen und eben diese klassischen Faktoren sehr deutlich sind. Ja, da arbeiten wir. Aber anhand dieser Daten kann man natürlich dann extrapolieren und hochrechnen, wo sind Risikopunkte auch für die anderen Gegenden. Und dann kann man das durchaus in die Breite geben, indem man natürlich im engen Kontakt mit der Politik steht, mit deren Überwachungsprogrammen und sagt, vielleicht sollte man diese und jene Erreger noch mit in die nationale Diagnostik aufnehmen oder vielleicht sollte man diese oder jene Kampagnen fahren oder hin bis zur Empfehlung, wie welche Antibiotika sollte man denn benutzen und welche nicht mehr, weil die Erreger sowieso alle resistent sind. Ja, das heißt, diese sehr tiefgehenden lokalen Daten kann man dann auf die breitere Ebene stellen. Das kann dann schon einen guten Effekt haben. Vergleichen zu diesen Hochrisikogebieten, das ist jetzt total exotisch und neu für mich, werden wir mit Kolleginnen und Kollegen hier in Greifswald dann auch eben hier um Greifswald drumherum uns auch zum Beispiel Berufsgruppen anschauen, die enge Tierkontakte haben, also die Landwirte, Jäger, Forstarbeiter und so etwas, und versuchen diesen großen Spagat zwischen Tropen und Mecklenburg-Vorpommern dann eben zu machen, um dort vergleichende Daten zu sammeln. Also da freue ich mich schon drauf, das kann sehr interessant werden.
Wenn Sie da in den Tropen unterwegs sind, in einzelnen afrikanischen Ländern unterwegs sind, wird das, was Sie im Angebot haben, angenommen oder kommt da wieder mal die Kolonialmacht und will was überhelfen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es wird in unserem Fall sehr gut angenommen, weil wir eben nicht in diesem sogenannten Top-Down-Approach, ja, also dass man sagt, wir kommen jetzt aus dem Norden und wissen alles besser, ja, und wir haben die Technik und jetzt hört uns mal gut zu und dann befolgt unserem Rat. Also so arbeiten wir eben nicht. Also ich arbeite mit meinen afrikanischen Partnern in manchen Fällen seit mehr als 20 Jahren zusammen. Das ist meine wissenschaftliche Community. Und es gibt vor Ort ein unglaublich tiefes Wissen zu vielen Vorgängen, was wir hier gar nicht haben können. Da sind unsere paar technischen Know-hows, die wir ja haben, zu wie funktioniert die PCR oder ich weiß nicht was, nichts dagegen. Ja, das heißt, das ist wirklich eine Kooperation auf gleicher Augenhöhe und jeder bringt das eben ein, was wir brauchen, um besser zu verstehen, wie kann man die Gesundheit der Menschen besser schützen. Also das ist ganz wichtig, wenn man jetzt es gibt auch noch andere Projekte durchaus, gerade aus dem amerikanischen Raum, die gerne mal mit viel Geld in die Länder ziehen, 2 Jahre da sind, alles Mögliche einsacken an Proben, damit irgendwohin verschwinden und das Ergebnis kommt nie zu der Bevölkerung zurück oder nicht mal zu der lokalen Politik zurück. Das ist immer sehr schädlich und da muss man gucken, dass man da nicht in einen Topf geschmissen wird mit Leuten, die dieses Verhalten an Tage legen. Aber auch das ist auf dem Wege der Besserung, weil das Selbstbewusstsein der Leute in den Ländern gestiegen ist und die dann sagen, nee, so arbeiten wir nicht und unsere Bedingungen sind ganz klar, wenn, dann arbeiten wir zusammen, ihr nehmt unsere Doktorantinnen, Doktoranden mit ans Board, die Ergebnisse gehören uns und nicht euch und wir arbeiten zusammen. Also da hat sich sehr viel getan und das ist natürlich auch richtig so.
Die Daten, die Sie dann in und um Greifswald, also in Mecklenburg-Vorpommern erheben, wird das dann sozusagen, wie soll ich sagen, also wird das dann so das Referenzdatum, wie unter idealen hygienischen Bedingungen es aussehen sollte und wie weit die anderen davon abweichen? Oder was machen Sie mit den Daten, die dann hier gesammelt werden?
Ja, also da muss ich natürlich jetzt extrem aufpassen, dass ich jetzt nicht hier irgendwie auf einmal nicht mehr auf den Markt kann in Greifswald, ne? Aber ich glaube nicht, dass wirklich alles total optimal ist, auch in Deutschland. Ja. Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht irgendwie denkt, wir wissen alles besser und bei uns läuft schon alles perfekt. Ja, also es gibt Zoonosen in Deutschland, die sind äußerst relevant. Also denken Sie an die FSME, die ganzen zeckenübertragenen Geschichten, die sind natürlich da. Denken Sie an die Fleischhygiene, ne? Da kann auch mal eine Salmonelle durchrutschen. Denken Sie an die antimikrobiellen Resistenzen, wo so ein bisschen die Tendenz ist, immer die Humanmediziner schieben dann den Tiermedizinern die Schuld in die Schuhe und die Tiermediziner den Humanmedizinern. Wer ist schuld daran, dass so viele Keime jetzt hier resistent werden? Und welche Rolle spielt dabei die Umwelt auch noch? Ja, also ist die jetzt ein wichtiges Reservoir für diese resistenten Keime geworden oder schlummern da noch Resistenzen, die wir noch gar nicht kennen? Und also es gibt auch in Deutschland extrem viel zu forschen und noch viele Fragezeichen. Das heißt, natürlich haben wir ein sehr gut aufgestelltes Gesundheitssystem hier, also auf der Human- und der Veterinärseite mit Fleischhygiene und so weiter. Aber auch hier gibt es noch viele Fragezeichen und da sind doch solide Daten durchaus wichtig, vor allem eben auch wieder breit angelegte Daten, dass man wirklich sagt, wir arbeiten hier mit der Unimedizin in Greifswald zum Beispiel zusammen, die erheben die Daten zur menschlichen Gesundheit, mit dem Friedrich-Löffler-Institut zu der Gesundheit der Nutztiere und Haustiere, ja. Aber was ist bei den Wildtieren? Wo sind da die Mensch-Tier-Kontakte? Ist es gut, möglichst viele Mäuse und Fledermäuse in seinem Garten zu haben? Oder stellt es ein Risiko dar? Da gibt's immer nur so ein paar Spekulationen. Die stehen vielleicht auch mal in dem ein oder anderen Biotextbuch drin. Aber ob das wirklich so ist, das ist doch relativ schlecht erforscht. Also ich denke, da ist mehr zu holen. Wir werden uns noch wundern.
Wird One Health dann auch eigene konkrete Forschung machen? Oder sind Sie eher ja, so eine, die Koordinierungsstelle dann, die die Daten sammelt und verteilt.
Ja, wir forschen auch, also wir stellen schon sehr viele Anknüpfungspunkte für Kolleginnen und Kollegen an bei unseren lokalen Partnern hier in Greifswald, also Uni Greifswald, Uni Medizin Greifswald, Friedrich-Löffler-Institut, da und sind da schon so wie so ein kleiner Knotenpunkt. Natürlich auch zum HZI hin, also ne, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und anderen Helmholtz-Instituten, das ist ja das Tolle, da haben wir auch das Umweltforschungszentrum und so weiter, also aus dem Bereich Ökologie, Umwelt gibt es da ja auch tolle Institute. Das heißt, wir hoffen schon, da so ein bisschen so ein kleines Kaugummi zu werden zwischen diesen Instituten, aber natürlich haben wir unseren eigenen Kernbereich, in dem wir dann forschen, wo wir Daten erheben, wo wir Daten auswerten, publizieren und auch versuchen natürlich die Daten immer dann in die sogenannte Translation zu bringen. Das heißt, zu schauen, sind das Daten, die einem auch was wirklich bringen oder sind das nur Daten, die man schön publizieren kann? Ja, also einfach das Risiko von Zoonosen zum Beispiel reduzieren, bessere Behandlungen oder dazu führen, auch neue wirksame Substanzen zu finden. Das machen wir nicht alleine, aber das würden dann Kollegen hier an der Uni Greifswald, gibt es eine tolle Pharmakologie, oder ein Schwesterinstitut vor uns, zum Beispiel das HIPS in Saarbrücken, die sind darauf spezialisiert, aus Bakterien neue antimikrobielle Substanzen zu isolieren, zu beschreiben und dann wirklich als Medikament zu etablieren. Das sind natürlich lauter tolle Partner für uns, für die wir auch spannend sind, weil wir eben ganz viele Daten liefern, die dann brauchen können, um eben ihre neuen Wirkstoffe zu entdecken zum Beispiel.
Woran arbeiten Sie denn aktuell? SARS-CoV-2.
Ich arbeite daran, dass wir am 24. November die Begutachtung des Helmholtz-Instituts für One Health haben und wir einen schönen Vortrag vorlegen wollen und eine gute Veranstaltung, damit das alles glatt läuft. Das ist gerade mein Hauptfokus. Ansonsten laufen die üblichen Projekte weiter. Also ich werde auch Leiter einer Abteilung in dem Institut oder bin Leiter der ersten Abteilung in dem Institut, was sehr in die Richtung geht, was wir gerade besprochen haben. So Mensch-Tier-Interaktion, das Auftreten von Zoonosen. Und diese Forschung ist jetzt am Robert-Koch-Institut, wo ich vorher war, nicht eingeschlafen, sondern meine Gruppe existiert dort weiterhin. Das RKI unterstützt sehr das Helmholtz-Institut für One Health und wir dürfen dort weiter forschen, bis unsere Labore hier funktionstüchtig sind und wir hier die ganzen technischen Möglichkeiten geschaffen haben. Und dann zieht die Gruppe nach und nach auch hier oben in den Norden. Das heißt, wir arbeiten dort weiter an der Humangesundheit, gerade eben diese klinische Surveillance in Afrika im Rahmen von dem sogenannten Andemia-Projekt. Das ist ein BMBF-gefördertes großes Gesundheitsnetzwerk Afrika. Da machen wir diese klinische Surveillance. Wir arbeiten weiter an den Menschenaffen als Indikatoren für neue Zoonosen. Das sind quasi unsere natürlichen Meerschweinchen. Die laufen ja durch den Wald, fressen alles Mögliche. Und was die umbringt, ist höchstwahrscheinlich auch hochrelevant für uns. Das heißt, das ist so mein altes Steckenpferd, die Menschenaffen als Indikatoren zu nutzen. Da habe ich immer Doktorantinnen und Doktoranden, die dann eben dort im Urwald mit den Tieren leben und beobachten, Proben sammeln, Autopsien machen, wenn was passiert und so weiter. Und auch das mit den Kleinsäugern, also Fledermäusen und Nagetieren, da haben wir auch ein EU-Projekt mit Kollegen aus Belgien und Frankreich zusammen, wo wir uns anschauen, wie verändert sich die Komposition der Kleinsäuger von mitten im Urwald bis ins Dorf hinein, entlang von so gedachten Linien, sogenannten Transekten. Und dann schauen wir natürlich, was für fiese Erreger sind in diesen Tieren dann drin und wie verändert sich das Risiko für den Menschen, sich zu infizieren, dadurch, dass der Mensch eben in die Urwälder eindringt und die Urwälder zerstört. Also solche große Fragestellungen stellen wir da. Also das läuft alles zum Glück weiter, so dass ich mich darauf konzentrieren kann, hier ein vernünftiges Fundament für das Helmholtz-Institut für One Health zu legen.
Aber selber forschen können Sie ja nicht mehr, ne, als Chef.
Ja, wissen Sie, ich wundere mich manchmal, welche Kolleginnen und Kollegen, die auch so in meinem Zustand sind, sagen wir, ja, in meinem Aggregatzustand, ja. Dann sich abbilden lassen mit einer Pipette in der Hand oder neben der Zentrifuge stehend. Es ist einfach so, dass man als Wissenschaftler irgendwann das Labor dann, also in vielen Fällen, vor allem wenn man Verantwortung übernimmt, das Labor verlässt und am Schreibtisch sitzt, sich tolle neue Projekte ausdenkt, Anträge schreibt, Paper durchschaut und guckt, dass die Forschung eben läuft. Aber dass ich selber die Pipette schwinge, werden Sie nicht sehen. Und im den Urwald rumflitzen. Ja, da muss ich dann wieder ein bisschen trainieren, da muss man nämlich fit sein. Kriege ich im Notfall noch hin und wenn es richtig knallt, wie jetzt zum Beispiel bei dem Ebola-Ausbruch in Guinea, da fahre ich natürlich dann selber mit dem Team hin. Aber ansonsten habe ich halt so ein super Team, dem ich 100% vertrauen kann, dass ich dann leider quasi es nicht mehr verantworten kann, selber vor Ort zu sein, sondern hier am Schreibtisch sitzen bleibe, weil ich hier nützlicher geworden bin als im Feld. Das ist so der Lauf der
Dinge. Aber dann ist die ganze Spannung, also das ganze Indiana-Jones-Leben ist dann weg.
Ja, aber wissen Sie, ich bin ja kurz vor 50, das ist schon okay so. Und außerdem, das Spannende an der Wissenschaft ist ja diese Neugierde, ne, und die Fragen zu stellen und dann werden die Daten ja generiert und die schaue ich mir natürlich dann an und dann werten wir die zusammen aus und interpretieren sie und schreiben die Artikel und so weiter. Das heißt, ich bin schon noch da natürlich der Motor hinter der Gruppe, aber ich muss jetzt nicht die nächsten 500 Fledermäuse fangen, das Indiana Jones Leben, das dürfen jetzt darf jetzt die nächste Generation machen und wir brauchen unbedingt eine nächste Generation, die breit ausgebildet ist und da eben fit sind, weil es hilft nichts, wenn die Zoonosenforschung auf den Schultern von diesen paar Wissenschaftlern, die im Augenblick wissen, wie das geht, irgendwie hier liegt.
War es auch Indiana Jones, der Sie zu diesem Job getrieben hat, um bei dieser Metapher mal zu bleiben?
Ich wollte immer mit Wildtieren was machen. Also das war klar und ich wollte in die Wissenschaft gehen. Das war auch klar. Und das heißt, aber ich bin jetzt nicht losgezogen, habe gesagt, ich muss unbedingt mit Menschenaffen irgendwie was machen, sondern ich war dann relativ viel in Praktikern und so weiter in Afrika unterwegs und habe nach Möglichkeiten geschaut. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich eben ursprünglich meine Doktorarbeit eben da auch mit den Schimpansen gemacht habe, im Thai-Nationalpark. Dann habe ich da mehr als ein Jahr mit den Tieren eben da im Urwald gelebt und sie beobachtet und Autopsien gemacht und so weiter. Und von da aus ganz viele Ideen entwickelt, von denen wir heute, 20 Jahre später, eigentlich immer noch zehren. Mhm. Also wenn Sie meinen Antrag für meine Doktorarbeit sehen, von damals, die ich dann beim DAAD eingereicht habe, die mir das Geld dann gegeben haben für meinen ersten Trip. Daran forschen wir eigentlich immer noch.
Was ist es?
Naja, also was macht die Tiere krank? Woran sterben sie? Wie ist die Gefahr für die Menschen? Und was hat die Umwelt damit zu tun?
Aber so hieß doch nicht der Antrag.
Doch, so ähnlich war das. Erstaunlicherweise hat der DAAD das durchgewunken damals. Ich weiß auch nicht. Das war aber eben für die auch toll, dass mal jemand an die Elfenbeinküste wollte. Und insofern habe ich mit einem sehr, sehr unspezifischen Antrag damals ein Stipendium bekommen und bin dem DAAD bis heute dankbar.
Ich habe Sie eben richtig verstanden. Ihr Metier, so nenne ich es mal, sucht Personal?
Ja, also ich denke, wir brauchen mehr Leute, die den Tunnelblick verlieren und ein bisschen eben im Kontext von One Health forschen. Mhm. Ja? Das heißt, über Disziplinen hinwegdenken können, zuhören können, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil man nicht automatisch Leute aus anderen Disziplinen versteht. Manchmal sind es vielleicht sogar die gleichen Wörter, die verwendet werden, aber die heißen nicht das Gleiche. Ja? Und je weiter die Disziplinen voneinander entfernt, desto größer ist dieses Problem. Das heißt, man braucht Zeit, man muss sich zuhören und erstmal bestimmte Dinge definieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist für die Zukunft, weil die Probleme ja doch sehr tiefgehend sind und wir verstanden haben, dass es nicht reicht, sich nur um individuelle Erreger zu kümmern, sondern man muss das Ganze im Kontext sehen und sich die Frage stellen, was hat das Klima damit zu tun, was haben die Umweltveränderungen damit zu tun, was haben die Tiere damit zu tun. Und ich sage nicht, dass wir nur das brauchen. Wir brauchen natürlich die Top-Expertinnen und Experten, die es gibt für jeden einzelnen Erreger. Ich will überhaupt nicht sagen, dass wir das nicht brauchen. Ich sage, was wir zusätzlich wieder brauchen, es ist mehr Leute mit dem breiten Blick, die eben dann ganzheitlich versuchen herauszufinden, wo kann man denn, an welcher Stellschraube kann man drehen, um die Dinge zu verhindern, bevor sie dann passieren. Ja? Aber also die sogenannte Prävention. Und das, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Berufszweig, den wir verstärkt sehen müssen in der Zukunft. Und deswegen wollen wir hier auch, und deswegen freue ich mich auch, hier so eng mit der Uni zusammen zu arbeiten. Ich habe ja einen kleinen Lehrauftrag auch und bin ja auch offiziell als Professor an der Uni Greifswald angestellt. zusätzlich zu meiner Helmholtz, zu meinem Helmholtz-Hut hier und hoffe, dass wir dann hier ordentlich den wissenschaftlichen Nachwuchs auch mit einbinden können. Also das ist auf jeden Fall ein Feld, da kann man durchaus sich gerne für interessieren, da stehen die Türen offen.
Auch für Geisteswissenschaftler?
Oh ja, und wie? Oha. Ja, auf jeden Fall.
Also es gibt noch eine Zukunft für mich. Das
ja, selbst für Sie gibt es eine Zukunft. Ja klar. Also das ist ganz konkret, ja. Also Anthropologie zum Beispiel, ein super wichtiges Feld, ja. Wenn Sie daran denken, wir müssen ja wissen, wie gehen die Menschen mit ihrer Umwelt um, wie nehmen sie wahr, wie nehmen sie Risiken wahr. Die Risikowahrnehmung ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Arbeit. Wenn Sie etwas nicht als Problem empfinden, dann werden Sie auch nicht versuchen, was dagegen zu machen. Ja, also Psychologie ist da eine ganz wichtige Sache. Also da gibt's ganz, ganz viele Bereiche, aber auch Geschichte, ja, also zu versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen. Wie sind die Leute damals mit der Natur umgegangen? Wie haben sie sie wahrgenommen? Wie wichtig war sie? Haben sie schon gewusst, dass wenn ich alle Karpfen aus meinem Teich rausfange, ich in der Zukunft keinen Karpfen mehr haben werde? Mhm. Ja, also das sind, glaube ich, schon viele, viele Bereiche aus den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, wo ganz, ganz viel zu tun ist.
Wenn das Institut dann mal zertifiziert ist, wie viele Menschen werden denn dann bei Ihnen arbeiten?
Wir rechnen grob so mit 100, 120 Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind natürlich auch stark auf Drittmittel angewiesen, wie immer in der Wissenschaft. Und da muss man gucken, wie das dann alles läuft. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, weil diese Themen eben so offensichtlich auf dem Tisch liegen gerade und relevant sind. Das heißt, ja, wir rechnen so damit. Wir planen dann jetzt ein Gebäude. Es wird ein neues Institutsgebäude errichtet. Es dauert natürlich alles immer so seine Zeit, bis sowas steht. Aber das wird eben auf diese Größe ungefähr ausgerichtet sein. Und dann schauen wir, was passiert.
Zum Schluss noch ein bisschen Grusel. SARS-CoV-2 ist ja jetzt nicht die letzte Zoonose, die wir gesehen haben. Was wird uns als nächstes erwischen? Haben Sie da schon jemanden im Verdacht?
Nee, also vor allem, wenn ich jemanden im Verdacht hätte, dann wäre sofort der Verdacht auf mich gelenkt, dass ich irgendwas in der Schublade habe, was dann irgendwie entkommen könnte. Also mit diesen Aussagen wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, wir müssen echt aufpassen, dass wir als Wissenschaftler seriös bleiben. Ja. Und es kann keiner seriös vorhersagen, was jetzt das nächste zoonotische Ereignis sein wird. Ich weiß und bin mir sicher, dass weitere kommen werden, weil wir ja schon mit zig Zoonosen leben. Also seitdem wir Menschen uns in größeren Gruppen zusammengefunden haben und höhere Konnektivität haben und so weiter, sind wir natürlich quasi ein Traum für jedes zoonotische Virus, weil man bei uns gut ankommen kann, um dann auch zu bleiben. Das heißt, das wird weitergehen. Wir werden nur versuchen, das Risiko zu reduzieren und uns zu wappnen, dass, wenn so etwas passiert, möglichst schnell ein Impfstoff da ist oder gute Medikamente oder sonstige Gegenmaßnahmen. Also das sind so die zwei Stoßrichtungen. Aber es wird leider wieder was passieren irgendwann. Ich weiß nicht, ob morgen oder in 10 oder 50 Jahren. Und das andere ist, dass das Risiko, dass so ein Erreger heutzutage um die Welt reist, natürlich wesentlich höher ist als noch vor ein paar Jahren, weil wir selbst die letzten Winkel der Welt innerhalb von wenigen Tagen heutzutage erreichen. Das heißt aber auch, die Erreger kommen aus diesen Winkeln innerhalb von wenigen Tagen zu uns rüber. Das heißt, die Globalisierung und diese enorme Größe der menschlichen Population sind natürlich da wichtige Faktoren.
Springen denn auch die Erreger vom Tier auf den Menschen schneller über heutzutage, als das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war, weil wir dichter an die Natur ranrücken? Oder hält sich das im Gleichgewicht irgendwie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wäre da auch vorsichtig, weil zu sagen, es ist jetzt häufiger. Also natürlich sind wir massiv in die Lebensräume eingedrungen und haben ökologische Gleichgewichte zerstört, sodass wir dann zum Beispiel dominante Spezies haben, die dann vielleicht ein Reservoir auch sind und deswegen das Risiko, dass was überspringt aus diesem Reservoir auf den Menschen höher ist. Aber global gesehen ist natürlich, leben wir weniger von der Natur, sagen wir mal von der Jagd und so weiter als früher, ja. Das heißt, da wäre ich vorsichtig zu sagen, es springen jetzt öfter Erreger über als früher. Das, was wir sicher wissen, ist, dass die Erreger jetzt eine größere Wahrscheinlichkeit haben, Epidemien oder Pandemien hervorzurufen. Mhm. Das kommt natürlich auch auf den Erreger drauf an, hatten wir ja vorher schon. Je nach Eigenschaften kann er sich leichter oder schwerer international verbreiten. Aber wenn ein Erreger nun die Eigenschaft hat, sich von Mensch zu Mensch zu verbreiten zu können, dann haben wir eben schon das Risiko von größeren Epidemien und Pandemien. Das sehen Sie auch bei den letzten Ebola-Ausbrüchen. Die sind alle wesentlich größer als das, was wir von den letzten Jahrzehnten kennen. Ja, also das wird leider die Tendenz sein.
Der Job, den Sie da machen, ne, wirkt der sich irgendwie auf Ihr Privatleben eigentlich aus und nie wieder Hände schütteln oder sowas?
Nee, also nach der Arbeit gehe ich ganz brav nach Hause und wasche mir die Hände wie jeder. Also nein, also ich denke, mein Leben ist relativ normal eigentlich, ja. Also ich bin auch Familienvater und so weiter. Also ich habe was toll ist, dass ich nicht frustriert nach Hause gehe, weil ich meinen Beruf extrem gerne mache und da sehr motiviert bin. Und das ist wahrscheinlich gut für alle Beteiligten. Aber ansonsten denke ich, ist alles ganz normal.
Fabian Lehnderz, vielen Dank.
Dankeschön.